Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Hallo und herzlich willkommen in der kommenden Stunde. Für Sie dabei sind
Katja Völkel
und Horst Gretschi.
Gesellschaftsspiele sind heute wieder unser Thema. Und da haben wir etliche Spiele für Sie dabei, die sich um das Thema Schöpfung drehen. Die sind optisch alle äußerst ansprechend. Ob sie es auch spielerisch sind, das klären wir.
Ja, und wir werfen schon mal einen Blick auf die anstehende Spielemesse in Essen, die dieses Jahr Ende Oktober sein wird. Aber zunächst beginnen wir mal mit einigen Spielen zum Thema Schöpfung.
Der Amazonas-Regenwald gilt als die grüne Lunge des Planeten. Er hat eine Fläche von rund 6 Millionen Quadratkilometer. Deutschland passt da fast 17 Mal rein. Es ist der größte und artenreichste Regenwald der Erde. Die Schönheit und den Artenreichtum des Amazonasgebiets vermittelt uns ein Spiel, das ERF Plus Spieleexperte Horst Gretschi für uns getestet hat. Horst, es heißt Life of the Amazonia. Worum geht's?
Naja, die Idee ist es, einen eigenen Regenwald entstehen zu lassen. Wir beginnen mit einem einzigen Plättchen, das aus 7 Sechseckfeldern besteht, die in unterschiedlicher Zusammensetzung Wasser, Sumpf und Wald zeigen. Von diesem Startplättchen aus erweitere ich meinen Regenwald mit weiteren von solchen Plättchen. Außerdem siedle ich Tiere in meinen Regenwald an und ich versuche möglichst gut, deren Anforderungen zu erfüllen, um damit Siegpunkte zu bekommen. Dazu gehört es auch, Bäume und Wasserpflanzen in den Regenwald zu bekommen und dann Karten zu sammeln, die mich für bestimmte Dinge belohnen. Zum Beispiel, wenn ich viele Bäume in meinem Wald habe, darum geht es. Das ist im Grunde die Idee dieses Spiels.
Wie kann ich das denn alles erreichen?
Naja, das geht im Wesentlichen über drei Leisten, auf denen ich meine Spielsteine voranbewege. Diese Leisten befinden sich auf einem wunderschön gestalteten Wasserfall. Den muss ich erstmal so zusammenbauen und stelle ihn dann auf dem Tisch. Ja, und dort erhalte ich dann, wenn ich die Leisten eben entlang marschiere mit meinen Spielsteinen, dann erhalte ich dort neue Regenwaldplättchen, aber auch Bäume und Wasserpflanzen. Ich muss, um voranzukommen, entsprechend aber auch Kosten bezahlen. Und das geht bei Life of the Amazonia über Marker, die ich aus einem Beutel ziehe. Da haben wir alle schon mal einen eigenen persönlichen Beutel zu Beginn des Spiels bekommen. Und in diesen Beutel, da wurden schon einige Marker reingepackt. Die sind da von Anfang an drin. Und in diesen Beutel können dann nach und nach auch neue Marker dazukommen oder eben auch rausgenommen werden, komplett. Ich ziehe 5 Marker am Anfang, das machen wir alle, zufällig aus meinem Beutel und dann muss ich eben schauen, was ich mit diesen Markern dann anfangen kann. Es gibt 4 Arten von Markern in diesem Spiel. Es gibt zum einen Geld, dann gibt es Wasser, es gibt Blätter und es gibt Nahrung. Ja, und mit Geld kann ich mir neue Marker von jeder Art kaufen. Und das ist auch sehr sinnvoll. Ich will mich ja verbessern mit meinen Markern, weil ich ja immer nur eine bestimmte begrenzte Anzahl ziehe. Also wenn ich bessere Marker habe, ist das natürlich gut für mich. Ja, und Wasser und Blätter benötige ich dann, um auf den erwähnten Leisten auf dem Wasserfall voranzukommen. Und auch Wasser ist dann dafür da, spezielle Karten auch noch zu kaufen. Und dann gibt es noch Nahrung, Nahrungsmarker. Und die sind wiederum wichtig, um Tiere in meinen Urwald zu bekommen. Karten und Tiere bekomme ich nicht über die Leisten. Die liegen einfach in einer offenen Auslage in der Mitte, wo wir dann diese ganz wunderbaren Tierkarten platziert haben und die entsprechend schönen Tierfiguren aus Holz.
Das Spiel fällt unter die Kategorie Kennerspiel. Das heißt, so ganz einfach ist das nicht. Aber Horst, es hat dich trotzdem überzeugt.
Ja, Life of the Amazonia ist ein wirklich opulentes Spiel. Das Material ist außergewöhnlich gut, das muss man einfach sagen. Wenn ich mir hier diese Tiere anschaue, die aus Holz sind und schön bemalt und gestaltet. Hier der Ara zum Beispiel ist grandios. Knallrot. Auch die ganzen Karten, die dabei sind, das sonstige Material. Auch das Boot, wir haben alle noch ein Boot. Denn wenn wir Marker verwendet haben, um eben auf den Leisten voranzugehen, dann werfen wir diese Marker in das Boot. Will ich aus meinem Beutel eben Marker nachziehen, sind keine Marker drin, dann schütte ich alle Marker aus meinem Boot wieder in den Beutel, schüttel den Beutel einmal und ziehe dann wieder meine Marker. Also auch die Sachen sind alles sehr, sehr schön, das ist alles durchdacht, aber der Schwachpunkt, dieser wunderschöne Wasserfall, auf dem wir uns bewegen und der wirklich exzellent aussieht, der passt nicht in die Spieleschachtel, wenn man ihn zusammengebaut hat. Das heißt, man müsste ihn jedes Mal wieder auseinanderbauen und wieder zusammenbauen, wenn man es spielen will. Und das tut der Pappe nicht gut. Hm. Das haben wir festgestellt. Also dann zusammenbauen lassen, oben stehen lassen, das finde ich ein bisschen schade. Und auch ansonsten ist diese Spielschachtel eng bemessen, weil es eben so extrem viel Material gibt. Also das muss man alles schön stopfen, damit das da reinpasst. Vom Spielablauf her ist aber alles schön aufeinander abgestimmt. Man kommt im Grunde sehr schnell rein in so einen gewissen Flow. Es gibt verschiedene Symbole auch in diesem Spiel, die werden alle ganz hervorragend erklärt. Wir haben kleine Karten, wo das alles auch nochmal draufsteht, was diese verschiedenen Symbole bedeuten. Also, und wie ich ja erklärt habe, wir ziehen Marker aus dem Beutel, verwenden sie ins Boot und so weiter. Das hat man relativ schnell drauf. Das ist sehr, sehr schön. Weil ich die neuen Marker am Ende des eigenen Zuges dann auch schon ziehe, und das finde ich auch einen guten Gedanken, ich ziehe nicht am Anfang meines Zuges, sondern am Ende meines Zuges, habe ich auch Zeit, mir zu überlegen, während die anderen dran sind, was will ich denn mit diesen Markern anfangen? Das finde ich auch eine gute Idee, damit nicht alle so lange warten müssen, bis man denn drauf gekommen ist. Das verkürzt die Wartezeit und je öfter man dieses Spiel spielt, umso flotter geht es auch. Das muss man einfach sagen. Das ist so ein Spiel, wo man erstmal reinkommen muss und beim zweiten Mal denkt, ah genau, und dann läuft das richtig schön. Die Vielfalt an Aktionen und die Bedürfnisse, die die Tiere haben, die machen das Spiel super interessant und es ist immer wieder ein anderes Spiel, weil andere Karten reinkommen und es ist auch sehr flexibel gestaltet von diesen Tierkarten. Zum Beispiel habe ich hier den Riesenotter. Es gibt 4 Varianten, wie man den Riesenotter spielen kann, wie man mit ihm Punkte macht. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön, dass man immer wieder noch ein bisschen mehr Anspruch reinbringen kann, Abwechslung drin hat. Und das muss man sagen, das ist natürlich dann schon so ein Spiel, wo man auch eine Weile braucht. Und gerade mit 4 Leuten dauert es echt lange. Auf der Spieleschachtel stehen 160 Minuten drauf.
Ist schon ordentlich.
Das ist ordentlich und es ist eher noch mehr. Okay. Also das muss man ganz ehrlich sagen, gerade mit 4 Leuten, weil es keine feste Rundenzahl gibt, sondern das Spiel endet dann, wenn es von einer bestimmten Anzahl von Tieren eben keine Tierfiguren mehr gibt, wenn die alle genommen wurden. Und je nachdem, wie man das spielt, kann das unheimlich lange dauern, bis die dann weg sind und das Ende eingeläutet wird. Also man muss...
Jemand sagt, jetzt nimm endlich den Ara.
Jetzt nimm doch mal den letzten Ara, damit das Spiel zu Ende kommt. Das will man natürlich nicht. Es ist auch einfach, man will ja lange spielen. Es ist ein optisch wunderbar schönes Spiel, wenn da eben vor mir so mein eigener Urwald entsteht. Das ist wirklich anschaulich. Also Life of the Amazonia, ich will es mal kurz machen, ist ein Kennerspiel. Man muss schon geübt sein. Es ist dafür aber, wie ich finde, leicht zugänglich. Es gibt verschiedene Strategien, die verfolgen kann. Das finde ich absolut gut an so einem Spiel. Also mich hat es von der Optik her und vom Spielgefühl völlig überzeugt. Ich würde das jederzeit wieder spielen. Ich habe dabei gar nicht gemerkt, muss ich zugeben, wie die Zeit vergangen ist. Man guckt dann und denkt, oh, 4 Stunden sind rum. Ui, aber es waren 4 Stunden, die Spaß gemacht haben, die gefüllt waren mit wunderbaren Figuren, Karten, mit einem ganz hervorragenden Spielgefühl. Also es ist für alle Menschen, die das Thema Schöpfung mögen, schön gestaltete Spiele und die auch Zeit haben für so ein Spiel.
Life of the Amazonia ist bei Strohmann Games erschienen. Bis zu 4 Personen ab 12 Jahren können das Amazonasgebiet auf dem Tisch entstehen lassen. Das kann allerdings bis zu 3 Stunden dauern, wie wir gerade gehört haben. Wegen der opulenten Ausstattung kostet das Spiel dann auch einiges, nämlich um die 70 Euro. Wunderschöne Bilder dieses Spiels finden Sie übrigens auf dem Spieleblog von Horst Kretschi. Den Link dahin gibt es auf erfplus.de.
Das zweite Spiel, das wir hier heute auf den Tisch bringen, heißt Pergola. In diesem Spiel geht es um Blumen, viele Insekten, einen Garten und eine Pergola. Katja, was gehört sonst noch zum Spiel, beziehungsweise um was geht's denn generell?
Bei Pergola bekomme ich zunächst ein persönliches Tableau, das einen noch sehr leeren Garten darstellt, aber eben mit einer Pergola, wie das Spiel ja auch heißt. Und im Laufe des Spiels fülle ich meinen Garten mit Pflanzen und Insekten und bunten Lampignons. Alle Dinge geben mir am Ende des Spiels auf unterschiedliche Art Siegpunkte und da sollte ich dann möglichst geschickt bei der Gestaltung meines Gartens vorgehen.
Ja, wie komme ich denn an all diese Dinge ran, die du eben genannt hast? Insekten, Pflanzen, Lampignons.
Es gibt Gartenwerkzeuge aus Pappplättchen, zum Beispiel in Form von Schaufeln oder Haken oder ein Rechen. Und immer 4 Stück davon liegen aus. Wenn ich dran bin, dann wähle ich ein Werkzeug. Und auf dem Werkzeug sind immer 2 Dinge abgebildet, die ich mir dann aus einer zentralen Auslage nehmen kann. Das sind dann in unterschiedlicher Kombination zum Beispiel ein Insekt und eine Pflanze oder ein Insekt und ein Lampignon. Und mit der Stelle, wo das Werkzeug liegt, ist auch immer eine Aktion verbunden. Und diese Aktion führe ich aus, nachdem ich mir die auf dem Werkzeug abgebildeten Dinge in meinen Garten geholt habe. Als Aktion habe ich zum Beispiel den Insektenflug. Bei dieser Aktion kann ich 2 Insekten in meinem Garten bewegen. Es spielt nämlich durchaus eine Rolle, wo am Ende des Spiels die Insekten auf Pflanzen sitzen. Zum Beispiel Schmetterlinge sollten möglichst hoch oben auf den Malven sitzen, die ich eingesetzt habe.
Es sieht wunderschön aus, ja. Dieses Spiel, muss man einfach sagen. Es hat hier so ein Tray, wie man sagt, mit allen Dingen.
Schöne bunte Libellen sind dabei.
Bunte Libellen aus Holz. Was ist denn so deine Meinung zu Pergola?
Also das Spiel, wie wir es gerade gesagt haben, hat wunderbares Material. Das sieht total schön aus, wenn so nach und nach ein Garten voll Blütenpracht und diesen bunten Insekten auf dem Tisch entsteht. Es ist auch alles schön verstaut in einem Inlay, das einfach aus der Schachtel gehoben werden kann. Alles sehr durchdacht, die Regeln von Pergola. Da ist gerade ein gelbes Blatt daneben gefallen.
Ja, eine schöne gelbe Malve.
Ja, und noch irgendwas anderes. Ich kann es gerade nicht erkennen, aber das nicht das hier, was an den kleinen Teilen verloren geht.
Also eine Libelle.
Genau. Wie gesagt, man merkt schon viel Material, auch viele kleine Teile. Kommen wir mal zu den Regeln. Die sind schnell erklärt. Was länger dauert, ist zu erklären, was ich denn alles an Siegpunkten bei diesem Spiel bekommen kann. Aber dafür gibt es ja auch einen Überblick, den wir alle unterhalb unseres Gartens liegen haben. Es gibt sehr viele Punkte zu holen und das eben auf unterschiedliche Weise. Das ist auch sehr schön. Ich kann sehr verschiedene Strategien bei Pergola verfolgen. Ob ich zum Beispiel auf die Lampignons setze und ganz viele Punkte haben will oder eher die Blumen mit Insekten bestücken will und so weiter. Da gibt es viele Chancen auf Erfolg, aber es ist auch ein anspruchsvolles Spiel dadurch. Ein gehobenes Familienspiel, könnte man sagen, das nicht nur optisch überzeugt. Es ist ein Tipp für alle Menschen, die Garten und Natur lieben und auch gerne spielen.
Ganz genau. Also so ähnlich wie Life of the Amazonia, das wir eben schon hatten. Es feiert einfach die Natur und die Schöpfung. Ist allerdings nicht ganz so anspruchsvoll wie Life of the Amazonia. Ja. Wirklich einfach von den Regeln her und zugänglich. Man muss nur gucken, für was gibt's denn hier alles Punkte? Du hast es ja erwähnt. Das dauert ein bisschen länger, aber gespielt ist es dann unheimlich flott und es sieht halt auch sehr, sehr schön aus. Das Spiel Pergola ist beim Rebel Verlag erschienen. Es ist für bis zu 4 Personen ab 10 Jahren gedacht. Eine Partie Pergola dauert so 3/4 Stunde. Das Spiel selbst kostet um die 45 Euro.
Sie hören das Gespräch auf ERF Plus heute wieder mit ein paar neuen Gesellschaftsspielen, viele davon zum Thema Schöpfung. Der deutsche Wald ist ein Sehnsuchtsort. Er war es jedenfalls für die Romantiker und auf jeden Fall ist es ein Ort, der Menschen gut tut, so alle möglichen Studienerkenntnisse, sowohl neuere als auch ältere. In Spielen kommt der Wald auch immer mal vor, aber so schön, reizvoll und herausfordernd wie in Mischwald war er wohl noch nie. Das Spiel ist nicht ganz neu, aber es ist eins der besten Spiele zum Thema Natur. Horst, was ist Mischwald für ein Spiel?
Ja, für alle, die dieses Spiel noch nicht kennen, obwohl es wirklich schon relativ bekannt sein sollte. Mischwald ist ein Spiel, das inzwischen aus über 300 Karten besteht. Das sind Karten des Basisspiels von zwei Erweiterungen und einer Solo-Spielvariante bzw. auch Erweiterung, die jetzt auch ganz neu erschienen ist im Sommer, heißt Mischwald Entdeckungen. Ja, und bei den Karten, da gibt es Bäume und Sträucher von Eiche und Buche bis zu Tanne und Haselnuss. Daneben gibt es dann viele Karten mit Tieren und anderen Pflanzen und diese Karten sind jeweils zweigeteilt. Etwa die Hälfte ist senkrecht geteilt, die andere Hälfte waagrecht. Und das heißt, ich sehe dann links und rechts verschiedene Tiere. Zum Beispiel auf der einen Seite ist ein Dachs und auf der linken Seite der Karte ist dann ein Hirsch. Und oder oben und unten, da ist oben dann zum Beispiel ein Schmetterling zu sehen. Und unten auf der unteren Hälfte der Karte ist dann zum Beispiel ein Enzian zu sehen. So, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Alle Karten werden gemischt und ich erhalte 6 Karten auf meiner Hand.
Was mache ich dann mit diesen Karten?
Nee, ich lege Karten vor mir als Wald aus. Und das geht ganz einfach. Bin ich am Zug, habe ich genau 2 mögliche Aktionen. Mehr gibt es gar nicht in diesem Spiel. Ich kann zum einen 2 Karten ziehen. Simpel. Entweder vom großen Nachziehstapel oder aus der Lichtung. Die Lichtung, das ist so ein breiter Pappstreifen, der in der Mitte liegt und ich erkläre gleich auch noch, für was der gut ist. Und die zweite mögliche Aktion, die ich wählen kann, ist, ich spiele eine Karte aus. Eine Karte ausspielen. Und jede Karte kostet auch etwas und das sehe ich dann oben links auf der Karte, was ich bezahlen muss. Und zwar bezahle ich mit Karten, die ich noch auf der Hand habe. Würde ich jetzt zum Beispiel eine Buche spielen, das ist ein Baum und Bäume sind immer ganz wichtig, dann spiele ich diese Buche aus. Die kostet 1 Karte von meiner Hand und dann lege ich diese 1 Karte in die Lichtung. Immer wenn ich einen Baum ausspiele, wird noch 1 Karte vom Nachziehstapel auch in die Lichtung gelegt. Die füllt sich dann sehr schnell, diese Lichtung. Und die wird aber auch immer mal wieder geleert. Wenn 10 oder mehr Karten dort liegen, wird alles abgeräumt, wird weggelegt. Diese Karten sind dann auch gar nicht mehr im Spiel. Mhm. Die kann ich dann auch nicht mehr ziehen, denn ich kann ja auch Karten aus der Lichtung ziehen, wenn ich das will.
Was bringt mir denn jetzt das Ausspielen von Karten als Wald?
Naja, es bringt mir Punkte. Wie bei vielen Spielen geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln.
Das habe ich mir schon gedacht, ja.
Und die Bäume und die Sträucher, die es dann auch mit der Erweiterung Waldrand gegeben hat, die sind einfach ganz, ganz wichtig. Denn ohne diese kann ich keine Tiere oder andere Pflanzen in meinen Wald spielen. Denn jedes Tier, jede Pflanze, die muss ich eben anlegen an einen Baum oder an einen Strauch. Und das geht ganz einfach. Ich habe dafür am Baum rechts, links, oben und unten einen Platz immer. Und dann überlege ich mir, ich muss jetzt gucken, ich muss mich jetzt entscheiden, welche Hälfte der Karte will ich denn verwenden. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe auf der einen Seite einer Karte, die senkrecht geteilt ist, ein Dachs, auf der anderen ein Hirsch. Ich kann aber nur eins davon tatsächlich jetzt spielen, weil ich schiebe nämlich, ich entscheide mich jetzt den Dachs zu spielen, auch der hat Kosten, die bezahle ich mit Karten von meiner Hand. Die Karte schiebe ich halb unter den Baum, sodass der Hirsch nicht mehr zu sehen ist. Der Dachs ist noch zu sehen, der bringt mir Punkte ein, hat vielleicht noch irgendeine Sonderaktion. Der Hirsch spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr, der ist unterm Baum verschwunden, der zählt gar nichts. Mhm. Und so gehe ich eben vor und versuche immer Karten zu ziehen, Karten zu spielen. Und es geht darum, dass die Karten miteinander agieren. Dass ich zum Beispiel Karten habe, die mir sagen, ich bekomme für jeden Schmetterling, den ich in meinem Wald habe, 2 Siegpunkte. Der Igel sagt das zum Beispiel. Ja? Also wenn ich einen Igel spiele, versuche ich möglichst viele Schmetterlinge zu spielen. Mhm. Oder der Habicht sagt, ich bekomme für jeden Vogel in meinem Wald 3 Siegpunkte. Also will ich möglichst viele Vögel spielen. Mhm. Und so kombinieren sich diese Karten eben und so gehe ich vor. Und am Ende des Spiels zählen eben nur die Karten, die sichtbar sind. Alles, was unter Bäumen ist, ist nicht da. Und das Spiel endet, sobald die dritte Winterkarte aufgedeckt wird. Das sind drei Karten, die hat man am Anfang in den großen Stapel gemischt. Und wenn die dritte, und man weiß nie, wann das passiert, also es gibt eine gewisse Ahnung, aber man weiß es nie. Und das Spiel endet sofort. Es gibt keine finale Runde noch oder jeder ist nochmal dran. Es ist sofort Schluss. Und das muss man dann immer ein bisschen im Kopf haben. Und dann spielt man das so aus und es sieht einfach ganz wunderschön aus.
Also plötzlicher Wintereinbruch.
Plötzlicher Wintereinbruch,
ja. Ja, das klingt jetzt nicht so kompliziert. Was ist denn deine Meinung zum Wischwald?
Ja, der Spielablauf ist ja auch nicht kompliziert. Ich habe es erklärt, zwei Aktionen, die ich habe, zwei Karten ziehen, eine Karte spielen, das ist ja super simpel, ja. Und doch ist Mischwald eben ein anspruchsvolles Spiel. Ich glaube, das ist schon auch deutlich geworden. Und das ist auch das, was mich an Mischwald fasziniert, diese enorme Einfachheit bei gleichzeitig hoher Komplexität im Zusammenwirken der Karten. Ja, einfach sind diese beiden möglichen Aktionen, die ich ja erwähnt habe, Karten ziehen, Karte ausspielen. Aber wenn ich was mache, also wann ich was mache, wann spiele ich welche Karte, was könnte noch kommen, welche Karten verwende ich zum Bezahlen, brauche ich die noch, welche Bonusaktionen kann ich damit auslösen, das ist sehr schwierig und das macht es auch anspruchsvoll. Also es ist nicht schwierig, aber es ist eben anspruchsvoll, weil ich überlegen muss, wie ist das Beste zusammenwirken eben. Und das gilt es ja zu finden. Wie wirken die Karten zusammen? Was nehme ich mir? Wie? Und im Laufe des Spiels bekomme ich ja immer mehr Karten auf die Hände und dann entwickeln sich noch Sachen, die ich dann vielleicht erst entdecke. Also das ist eine echte Herausforderung. Und durch diese Erweiterung, die es gegeben hat, Mischwald Alpin, Mischwald Waldrand und jetzt Mischwald Entdeckungen, ist das Ganze noch anspruchsvoller geworden, weil es noch viel mehr Kombinationen gibt. Man ist geschickterweise auch so vorgegangen, dass man bestimmte Strategien nochmal verändert hat. Manche Sachen hat man gestärkt, andere ein bisschen abgeschwächt, weil die zu stark waren dann teilweise. Insgesamt ist es sehr rund, egal in welche Richtung man spielt. Ich habe ja die Vögel erwähnt, die Schmetterlinge, es gibt auch noch Hirsch- und Wolfstarke. Also gibt es eine ganze Menge, was man machen kann. Auch hier, wie bei den anderen beiden Spielen, die wir hatten, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, um erfolgreich zu sein. Und das finde ich immer richtig gut. Ich finde, Mischwald ist ein Spiel, wo ich eben auch nicht alles machen kann. Auch das finde ich eigentlich angenehm herausfordernd. Ja, es geht nicht alles. Ich muss mich entscheiden. Ja, und das finde ich richtig gut auch. Und durch das Spiel Mischwald Entdeckungen gibt es auch eine Möglichkeit, alleine zu spielen. Man hat eine Solospieler-Variante mit einem sogenannten Automa. Da deckt man Karten auf und diese Karten machen dann was mit der Lichtung und mit dem Stapel von Karten zum Nachziehen. Und das ist richtig herausfordernd und macht mir jedenfalls richtig Spaß. Ja, also wenn man niemanden findet, der dieses Spiel mit einem spielt, das ist richtig schön. Und was ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt habe, diese Gestaltung der Karten ist einfach phänomenal. Also wer da keine Liebe zum Wald entwickelt, ist selbst dran schuld. Also, und man lernt auch manche Tiere vielleicht erst kennen, was ist denn eine Holzbiene. Ja, also und es gibt, und das finde ich auch sehr genial, zu jeder Karte dann auch noch Erklärungen, was sind das für Tiere, was machen diese Tiere. Also das ist einfach etwas, was ich wirklich bei so einem Spiel liebe. Man muss allerdings auch sagen, das Spiel dauert schon relativ lange und das Zusammenrechnen der Punkte dauert noch länger. Wie sagte meine Tochter immer wieder, man denkt, das Spiel ist fertig und dann muss man noch alles zusammenrechnen, denn auch hier gibt es richtig viele Punkte. Aber insgesamt Mischwald ist schon wegen seines Anspruchs vor allem für Leute und Familien geeignet, die öfter mal spielen. Aber es kann sich jeder gerne dran probieren und jeder kann sehen, wie schön der Wald aussieht.
Und wahrscheinlich ist es sinnvoll, sich die Karten auch mal wirklich anzugucken. Was gibt es alles, um überhaupt eine Idee zu haben, welche Strategie kann ich denn eigentlich gehen? Oder eben mindestens mal öfter spielen oder tatsächlich sich das Deck mal angucken vorher.
Genau.
Das Spiel Mischwald ist bei Lookout Spiele erschienen. Es ist für 2 bis 5 Leute ab 10 Jahren gedacht. Es gibt auch die Erweiterung Mischwald Entdeckungen, um allein spielen zu können. Und so ein Mischwald entsteht in knapp einer Stunde und ist schon ab 27 € zu haben. Die Erweiterungen kosten jeweils um die 10 €. Das Spiel hat den Deutschen Spielepreis 2024 gewonnen und war auf der Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres 2024.
Vom kleinen Garten hinterm Haus und dem deutschen Wald und dem Amazonas wechseln wir zu ganz anderen Ausmaßen nochmal von grüner Natur. Gut, der Amazonas hatte natürlich schon seine Ausmaße, aber jetzt sind Nationalparks unser Thema. Ja, und die Geschichte der Nationalparks, vielleicht wissen Sie das ja auch, beginnt im 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort wurde 1872 mit dem Yellowstone-Nationalpark der weltweit erste Nationalpark überhaupt gegründet, um die herausragende Schönheit dieser Naturlandschaft für alle Menschen zu bewahren. Ja, heute gibt es mehr als 1300 Nationalparks allein in Nordamerika. Einige dieser Nationalparks lernen wir spielerisch kennen in dem Spiel Parks. Es heißt Parks. Ja, das habe ich schon gesagt. Katja, worum geht es denn bei diesem Spiel? Was machen wir?
Es heißt Parks. Wir wandern durch Nordamerika und besuchen dort Nationalparks. Das machen wir innerhalb eines Jahres, denn das Spiel ist in vier Durchgänge unterteilt und jeder Durchgang steht für eine Jahreszeit. In einem Durchgang wandern wir einen Weg entlang und sammeln dabei Ressourcen ein, wie zum Beispiel Bäume und Wasser. Am Ende eines Durchgangs können wir dann die Ressourcen, die wir gesammelt haben, gegen Karten von Nationalparks eintauschen. Und diese Parks sind unterschiedlich teuer und dann auch unterschiedlich wertvoll. Ja, und am Ende von vier Durchgängen wird dann einfach geschaut, wer insgesamt die meisten Punkte durch diese Nationalparkkarten bekommen hat. So einfach ist es.
Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? Zum Beispiel, wie wir jetzt konkret an diese Ressourcen rankommen, um uns dann solche Parkkarten zu holen?
Zwischen dem Start und dem Ziel unserer Wanderung, wir wandern ja über so ein Tableau, könnte man sagen, durch die Nationalparks werden zufällig Wegeplättchen in eine Reihe gelegt. Betrete ich so ein Wegeplättchen mit einer meiner Wandererfiguren, von denen wir alle je zwei Stück haben, dann bekomme ich die Ressource von diesem Wegeplättchen. Ich darf grundsätzlich so weit nach vorne gehen, wie ich das möchte, aber ich darf nie zurückgehen. Und bin ich jetzt der Erste auf dem Wegeplättchen, gibt es noch eine zusätzliche Ressource, die bei jedem Durchgang zufällig neu bestimmt wird. Wichtig ist die Regel, dass ich mich nur auf ein Wegeplättchen stellen kann, wenn sich dort noch keine andere Wandererfigur befindet. Außer Ressourcen zu sammeln, kann ich unterwegs auch noch Fotos machen. Und Fotos sind die einzige Möglichkeit, neben den Parks Siegpunkte zu bekommen. So wandern wir fröhlich voran und sammeln Ressourcen, die wir am Ende eines Durchgangs dann in Nationalparks ummünzen. Und außerdem können wir auch noch Ausrüstungsgegenstände erwerben. Die machen zum Beispiel Parks billiger oder geben uns mehr Ressourcen.
Sieht jedenfalls alles ganz wunderbar aus. Was meinst du zu Parks?
Ja, Parks hat wirklich richtig schönes Material. Das ist eine Augenweide und die Krönung sind die Joker-Plättchen in Form von kleinen Tierfiguren. Also das hat mich nicht nur deshalb auf gesamter Linie überzeugt. In der im Verhältnis zu anderen Spielen dieses Kalibers relativ kleinen Schachtel steckt unheimlich viel Spiel drin. Ich habe eine Menge Dinge, die ich zu beachten habe. Es ist dennoch nicht kompliziert, aber eben anspruchsvoll. Vor allem ist Parks entspannt, wie eine schöne Wanderung. Ich kann in Ruhe überlegen, was ich machen will. Ja, es gibt die Konkurrenz um die einzelnen Wegeplättchen oder den Fotoapparat. Dass jemand sagt, jetzt will ich auch mal ein paar Bilder machen. So, aber das ist nur bedingt der Fall. Und anderen Leuten etwas versperren oder wegschnappen, das geht eigentlich nicht wirklich. Wichtig ist das gute Haushalten mit den Ressourcen, das ist so ein Aspekt. Und vor allem diese Fotos, die sind zu beachten. Es ist eine gute Quelle von günstigen Siegpunkten, da wir nur vier Runden über relativ kurze Strecken laufen. Da hält sich die Spielzeit außerdem auch in Grenzen. Parks hat mich, wie gesagt, total überzeugt. Wenn ich das spiele, habe ich vor allem Lust, auch mal so einen Nationalpark zu besuchen. Es gibt ja auch bei uns in Deutschland schöne Parks. Und übrigens, diese Fotos, die sind ganz klein, aber es scheint tatsächlich jedes individuell zu sein, wenn ich das richtig gesehen habe.
Genau, also da ist ganz viel Liebe reingesteckt worden in dieses Spiel, in die Details. Also da hat sich jemand ausgetobt, will ich jetzt mal sagen. Es ist grandios. Das Spiel Parks ist bei Feuerland Spiele erschienen. Es ist für bis zu 5 Personen, man kann es auch alleine spielen, ab 10 Jahren gedacht. Eine Wanderung durch die Nationalparks Nordamerikas dauert in Parks jedenfalls gerade einmal rund eine Stunde. In echt dauert das schon ein bisschen länger. Ja. Der Preis fürs Spiel liegt bei um die 50 Euro, ist aber aufgrund des Materials wirklich gerechtfertigt. Übrigens gibt es seit Mitte August jetzt eine Neuauflage des Spiels, eine zweite Edition. Da wurden ein paar Kleinigkeiten verändert, aber die erste Edition, die wir gespielt haben, die ist auch noch immer zu haben. Also gucken Sie ruhig danach. Parks.
Die Schöpfung ist schon was Tolles. All die Blumen und die anderen Pflanzen, dazu noch die Tiere. Die Schönheit der Natur lässt sich ja am besten draußen in der Natur erleben. Da gibt's nämlich ziemlich viel davon. Und das auch noch oft direkt vor der Haustür. Oder aber ich nehme das Spiel zur Hand, das du jetzt vorstellst, Horst. Es heißt Meadow im Reich der Natur. Worum geht's denn in dem Spiel?
Ja, bei Meadow, was Englisch ist und übersetzt Wiese bedeutet, will ich möglichst viele Punkte über Karten sammeln, die vor allem Tiere, Pflanzen und Landschaften zeigen. Und diese Karten liegen in einer offenen allgemeinen Auslage. 16 Karten gibt es, 4 Stück in 4 Spalten. Bin ich am Zug, darf ich mir eine Karte aus dieser Auslage nehmen und dafür muss ich dann aber eins von 4 Plättchen, die ich habe, an eine Spalte oder Zeile anlegen. Die Nummer auf meinem Plättchen sagt dann, welche Karte ich aus der jeweiligen Reihe ich dann nehmen darf. Na, also diese Plättchen gewähren mir auch 4 unterschiedliche Sonderaktionen, wenn ich sie nicht an eine Reihe anlege. Jetzt muss man sagen, ich kann ein Plättchen aber nur dort anlegen, wo noch kein anderes Plättchen liegt. Dann ist irgendwann mal besetzt die Reihe und da geht das eben nicht mehr. Muss ich mir halt überlegen, was ich alternativ mache. Also werden im Laufe des Spiels meine Möglichkeiten immer mehr eingeschränkt. Und am Ende einer Runde werden dann aber alle Plättchen auch wieder eingesammelt und eine neue Runde beginnt, dann ist das wieder alles frei und man hat eine neue Chance, seine Plättchen anzulegen. Gespielt werden unterschiedlich viele Runden. Es ist, hängt davon ab, wie viele Leute am Spiel einfach mitmachen. Mehr oder weniger Runden sind dann eben drin.
Das heißt, ich bin eingeschränkt dabei, was zu nehmen. Es gibt aber auch noch eine weitere Einschränkung.
Ja, das ist richtig. Nämlich, ich habe ja eben gesagt, ich kann mir dann Karten aus der allgemeinen Auslage nehmen. Ich starte auch schon mit ein paar Karten auf der Hand. Aber es gibt eben, wenn ich dann jetzt Karten ausspielen will, Regeln, die es zu beachten gibt. Es gibt zum einen Bodenkarten, so heißen die. Die kann ich einfach so in meine Auslage spielen. Davon darf ich aber nur eine begrenzte Anzahl insgesamt von mir ausliegen haben, nämlich 10 Stück. Dann ist Schluss. Ich kann nicht weitere Bodenkarten spielen. So. Und dann gibt es als zweites noch sogenannte Beobachtungskarten. Das sind die meisten Karten, die es hier in diesem Spiel gibt und die haben immer Bedingungen, die ich erfüllen muss, um sie dann in meine persönliche Auslage vor mir spielen zu können. Und diese Bedingungen werden verdeutlicht durch Symbole auf den Karten. Da sind zum Beispiel Käfer zu sehen oder symbolhaft ein Vogel oder symbolhaft eine Beere. So in die Richtung geht das. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hamster spielen will und der Hamster hat als Symbol eine Beere, dann muss ich eben gucken und sagen, wo habe ich denn in meiner Auslage bis jetzt schon eine Beere? Habe ich das? Dann lege ich den Hamster dahin. Und das Spannende ist jetzt aber, wenn ich diesen Hamster spiele, dann muss ich damit die Beere überdecken, die ich benötigt habe, um ihn spielen zu können. Der Hamster selbst gibt mir dann ein neues Symbol, ist ja klar. Manche geben auch mehr als ein Symbol, dann 2. Und so verändern sich die Symbole, die mir zur Verfügung steht und welche Karten ich dann damit spielen kann. Interessanterweise ist es so, dass die Symbole auf Bodenkarten nie überdeckt werden. Die sind immer für mich zur Verfügung. Bei den anderen Karten, bei den Beobachtungskarten, stellt sich das eben anders dar.
Jetzt gibt es auch noch die Erweiterung, die heißt Wasserwelten. Was bringt die denn zusätzlich?
Ja, bei der Erweiterung Wasserwelten, da kommen neue Tiere und Pflanzen ins Spiel und neue Symbole. Und zusätzlich wird der schon bestehende Spielplan, das ganze Spiel besteht aus dieser offenen Auslage von den 16 Karten, ist das eine. Und dann gibt es noch einen runden Lagerplatz, wo wir dann die Plättchen anlegen, wenn wir ihre Aktionen triggern wollen, auslösen wollen. Und daran wird jetzt noch die Flusslandschaft gelegt. Da braucht man schon einen sehr großen Tisch, um es mal zu sagen. Also und das hat man dann, diese Flusslandschaft, die sieht unheimlich schön aus und die befahren wir mit einem Kanu. Starten alle am Anfang des Flusses und dann geht's weiter. Und je weiter wir kommen, umso mehr Punkte erhalten wir auch, wenn wir auf diesen Fluss fahren. Und dafür benötige ich dann auch viele von den neuen Karten, die mit der Erweiterung gekommen sind. Die sind auch in einer offenen Auslage auf der Flusslandschaft. Dafür bekomme ich dann nochmal extra Plättchen, die ich nur dort anlegen kann und dafür verwenden kann. Und die haben entsprechend Symbole. Das sind so Paddel, da sind dann Striche drauf. Und je entsprechend der Striche, die auf dem Paddel sind, kann ich mein Kanu bewegen. Und ja, ich kriege eben Punkte fürs Kanufahren auf dem Fluss. Und dann sind noch ein paar Aktionen, die ich auslösen kann, um damit nochmal neue Karten zu kriegen. Also es wird insgesamt erweitert und bringt dem Spiel schon noch interessante neue Aspekte. Genau.
Jetzt fehlt noch deine Meinung zu Meadow im Reich der Natur und zur Erweiterung Wasserwelten. Was hältst du denn davon?
Na, ich gebe mal ganz ehrlich zu, dass ich in diese Zeichnungen auf den Karten von Meadow sofort schockverliebt war. Ich habe dieses Spiel gesehen und das sieht ja mal richtig schön aus.
Noch schöner als Mischwald.
Ja, so eine andere Art der, des Zeichnens, aber schon ein bisschen anders und trotzdem genauso schön. Also die Schönheit von Natur in all den Spielen, die wir jetzt hatten, wird einfach super rübergebracht und das finde ich so hervorragend. Manchmal denke ich, man braucht gar keine fantastischen Weltraumwelten, sondern man hat so viel Tolles, was man hier auf dieser Erde hat, was ein großartiger Gott geschaffen hat. Was will man mehr? Also ich bin jedes Mal wieder begeistert von der Natur, von der Schöpfung. Und bei Meadow ist es so, das hat einfach eine enorme Tischpräsenz. Also man legt das hin und jeder kommt vorbei und sagt, das ist ja toll, kann ich da mitspielen? Ja, und dann erklärt man es. Und wie gesagt, mit der Erweiterung Wasserwelten ist das nochmal, da guckt man noch eher hin und sagt, ui. Aber wie gesagt, man braucht einen sehr großen Tisch. So mit so einem
den
kleinen.
Ja, zum Glück.
Den haben wir zum Glück, ja. Natur gegeben, nicht extra dafür gekauft. Aber hier mit unserem Tisch im Studio hier, das würde nicht ausreichen, leider.
Weil der auch schon groß ist.
Das ist auch schon groß, ja. Ich finde grandios das Kartenverzeichnis. So ähnlich wie beim Wischwald gibt es hier bei Menno zu jeder Karte eine Erklärung. Was ist das für ein Tier? Was ist das für eine Pflanze? Und warum ist die besonders? Und man kann auch, und das finde ich auch genial, ankreuzen, ob man das Tier, die Pflanze schon mal gesehen hat. Weil das ist ja die Idee von diesem Spiel. Wir gehen raus und entdecken etwas, beobachten die Natur. Deshalb heißen die Beobachtungskarten. Also es will auffordern, wir wollen Spaß am Tisch haben, aber wir wollen eigentlich raus in die Natur und unsere schöne Natur entdecken. Wie gesagt, da wird kurz beschrieben und wie gesagt, auch motiviert, wirklich motiviert im Spiel zu sagen, geht raus, entdeckt Tiere, entdeckt Pflanzen in unserer Natur. Meadow, das ist ein sehr ruhiges Spiel. Na, also es hat sehr eingängige Regeln, die Abläufe sind auch sehr eingängig. Ich mache immer hinlegen, Karte nehmen, Karte spielen und dennoch ist es auch ganz schön herausfordernd. Also das kombiniert heute ganz viele von den Spielen, einfache Regeln bei gleichzeitiger schon hoher Herausforderung. Welche Symbole brauche ich wann für was? Wie komme ich an diese Symbole denn jetzt ran? Und wenn ich nicht rankomme, was mache ich alternativ? Da gehört schon eine gewisse Planung dazu und auch Übersicht, was kriege ich denn jetzt wo noch her? Daher gehört Meadow auch eher in den Bereich so der Kennerspiele oder gehobenen Familienspiele, so irgendwo dazwischen. Und durch die Erweiterung Wasserwelten wird es nochmal verstärkt. Denn die bringt einfach nochmal neue strategische Elemente ins Spiel. Was will ich jetzt mehr machen? Mehr auf dem Fluss fahren oder mehr die Karten vom Hauptstapel ziehen? Wie kombiniert sich das am besten? Und ich sag mal so, Familien, die erfahren sind, die schon mal ein paar Spiele gemacht haben, Leute, die häufiger spielen, die kommen damit durchaus klar. Es ist kein überkomplexes Spiel, aber um es richtig gut zu spielen, muss man schon so auf ein paar Sachen achten. Und ich finde es persönlich, Meadow und auch die Erweiterung Wasserwalten, nicht nur optisch, ist es ein richtig gutes Spiel.
Meadow im Reich der Natur ist bei Asmodee erschienen. Es ist für bis zu 4 Personen ab 10 Jahren geeignet. Das Spiel dauert rund eine Stunde und liegt preislich bei 45 Euro. Die Erweiterung Wasserwelten kostet rund 20 Euro. Und hier nochmal der Hinweis, mehr Infos zu allen Spielen gibt es auf dem Spieleblog von Horst Kretschi. Den Link dahin finden Sie auf erfplus.de.
Und damit kommen wir zum vorletzten Spiel, das wir heute hier in das Gespräch vorstellen. Hier geht es nicht mehr wirklich um Natur, auch wenn viele Affen darin vorkommen, Schimpansen, Mandrille und Orang-Utans zum Beispiel. Ape Town heißt das Spiel, Stadt der Affen. Und man darf fragen, was ist da los in dieser Stadt der Affen, Katja?
Kurz gesagt, es geht um Reviere, die von den Affen kontrolliert werden. Und es geht um Bananenumschlagplätze. Das Spielbrett ist in 9 Reviere unterteilt. 3 sind weiß, 3 sind grau und 3 sind schwarz. Und die meisten Reviere haben wiederum je 9 Felder. Ich platziere Affenmarker und Bananenmarker in Reviere und versuche damit möglichst viele Punkte zu machen, indem ich sie zum Beispiel neben Bananenfelder, diese Bananenumschlagplätze, lege. Oder neben andere Affen. Und sind alle Felder eines Reviers belegt, dann wird danach geschaut, wer dieses Revier kontrolliert. Und dafür gibt es dann auch wiederum Punkte. Das ist so grob die Spielidee.
Okay, wie läuft das jetzt konkret ab? Also wie bekomme ich diese Affen und Bananen in die Reviere hinein?
Die Affenmarker werden verdeckt gemischt und verdeckt am Rande des Spielbretts dann umlaufend ausgelegt. Dabei kommt jeder Marker auf ein Feld einer Farbe, weiß, grau oder schwarz. Und die ersten 10 Affenmarker, die werden dann mal aufgedeckt. Wenn ich jetzt am Zug bin, dann nehme ich mir einen offenliegenden Affenmarker und muss ihn dann in dem Revier unterbringen, das der Farbe des Feldes entspricht, auf dem der Affenmarker vorher gelegen hat. Wenn ich jetzt also einen Schimpansen von einem grauen Feld lege, dann muss ich ihn auch in ein graues Revier legen. Platziere ich ihn neben einem Feld mit Bananen, dann bekomme ich Punkte und zwar für jedes angrenzende Bananenfeld. Und beim Schimpansen sind das jeweils 2 Punkte. Andere Affen bringen andere Punkte ein, mal mehr, mal weniger. Lege ich jetzt einen Bananenmarker, dann wird wiederum geschaut, welche Affen denn jetzt angrenzend sind. Und dann bekomme ich die Punkte entsprechend der angrenzenden Affen.
Das klingt relativ einfach. Ja. Ich nehme mir so einen Marker, ich lege den hin und bekomme direkt Punkte. Mhm. Klingt simpel. Aber es gibt ja noch die Revierwertung, die hast du schon erwähnt.
Ja, und die ist dann schon um einiges komplizierter. Ist ein Revier nämlich vollständig mit Markern besiegt, dann wird geschaut, wer dieses Revier kontrolliert. Wer die Mehrheit an Orang-Utans hat, der hat die Nase vorn und bekommt Punkte entsprechend der Affen im Revier. Gibt es keine Mehrheit bei den Orang-Utans, dann kommen die Katas ins Spiel. Wer hat da die Mehrheit, ist dann die Frage. Gibt es da auch keine, dann gehen alle leer aus. Ja, aber es gibt noch den Vergleich mit den Nachbarrevieren. Und hier kommt es jetzt drauf an, wie viele Katas gibt es denn in den Nachbarrevieren. Hat ein Revier weniger Katas als das eben abgeschlossene, dann gibt es Punkte für alle Leute, die Katas in dem eben abgeschlossenen Gebiet haben. Die Punkte richten sich jetzt aber nach den Affen im unterlegenen Nachbarrevier und die werden dann gleichmäßig unter den Leuten aufgeteilt. Also du merkst schon beim Erklären, ist doch etwas kompliziert. Das Spiel endet übrigens, wenn alle Felder in allen Revieren belegt sind und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt.
Was gibt's denn abschließend zu Ape Town zu sagen?
Also das Thema ist ein bisschen willkürlich gewählt. Das könnten auch irgendwelche anderen Tiere sein oder was völlig anderes oder auch Menschen, Mafiosi oder sowas oder irgendwelche Gangs aus Amerika oder Gangs of New York oder wie auch immer das heißt. Das könnte man also alles nehmen. Es ist nämlich im Kern ein sehr abstraktes Rechenspiel mit Zufallselementen. Die Gestaltung des gesamten Spiels im Film Noir-Stil ist aber schon auch schön und auch konsequent durchgehalten. Das ist natürlich dadurch alles recht düster gehalten, wobei das in diesem Setting auch in Ordnung ist. Die einzige Farbe kommt durch die durchsichtigen Plastikchips in Spielerfarben zur Geltung. Die haben aber irgendwie auch eine komische Produktion, muss man dazu sagen. Also das sind so kleine scharfe Schnipsel am Rand, wo die Chips dann beim Guss befestigt waren. Das ist jetzt nichts Gravierendes, aber man kann sich da auch schon mal dran pieken.
Es ist uns aufgefallen. Also ja, es ist
nicht angenehm. Genau.
Man hätte das entgraten können, so würde man das sagen. Aber keine Ahnung, ja.
Ja, das Spielprinzip dazu vielleicht nochmal ist wirklich einfach. Nimm einen Affenmarker, lege ihn auf ein Feld in einem passenden Gebiet und bekomme dafür Punkte. Doch diese Einfachheit, die wird eben durch die Gebietswertung dann wiederum durchbrochen. Da geht es dann wiederum darum, Mehrheiten zu haben und das auch noch gegenüber Nachbargebieten. Also das wird in der vorbildlichen Spielregel sehr gut erklärt, aber es ist doch eine Erhöhung des Schwierigkeitsgrads. Hier wird das Spiel nämlich dann plötzlich doch sehr strategisch. Es wird nicht kompliziert, aber es ist irgendwie schon anspruchsvoll. Man muss sehr genau schauen, wer kontrolliert das Gebiet und wie ist das dann mit diesen Cutters und den Nachbargebieten.
Das ist schon, plötzlich wird es irgendwie...
Noch ein paar Gehirnwindungen mehr zwischendurch mal. An und für sich ist Ape Town ein einfaches und gutes Familienspiel, das aber durch die Gebietswertung dann auch eher was für Familien ist, die öfter schon mal spielen und auch auf die Feinheiten der Wertung achten können.
So ist das. Genau das Spiel Ape Town ist beim Piatnik Verlag erschienen. Es ist für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahren gedacht, dauert gut 45 Minuten, Spiel kostet um die 30 Euro.
Jetzt geht es geografisch gesehen ans andere Ende der Welt. Wir bleiben beim Thema Natur, aber es kommt noch mehr hinzu. Wir reisen in das Land, das am weitesten von Deutschland entfernt ist, nämlich Neuseeland. Es sind knapp 18.000 Kilometer bis dorthin. Noch weiter entfernt sind nur ein paar kleine Inseln im Pazifik. Neuseeland hat atemberaubende Natur und Landschaften. Und wer die Herr-der-Ringe-Verfilmungen gesehen hat, der weiß das natürlich. Die Besiedlung Neuseelands durch die Briten vor rund 200 Jahren ist Thema des Spiels Kauri. Horst, was bedeutet denn der Name überhaupt?
Ja, es gibt Kauri-Bäume, von denen eine Art nur in Neuseeland vorkommt, aber auch Kauri-Schnecken, die im Pazifik vorkommen. Und die Gehäuse dieser Schnecken, die wurden unter anderem im pazifischen Raum als Zahlungsmittel, also Geld, verwendet. Im Spiel aber geht es ganz konkret um den neuseeländischen Kauri-Baum. Der wird da als Bezug genommen und, das will ich auch mal erwähnen, der größte Kauri-Baum seiner Art auf Neuseeland ist über 50 Meter hoch.
Das ist schon ordentlich.
Hat einen Stammdurchmesser von über 4 Metern. Und damit man mal weiß, wie groß oder wie hoch das ist, zum Vergleich, ein dreistöckiges Wohnhaus bei uns kommt auf rund 14 Meter. Das ist gewaltig.
Ja, wieder was gelernt. Worum geht's denn in dem Spiel?
Ja, also es geht darum, möglichst viele Punkte für die eigene Fraktion zu holen. Und von denen gibt es 4. Es gibt 4 Fraktionen. Es gibt die Maori, die Ureinwohner Neuseelands. Dann gibt es den Engländer, die Briten. Die haben ja Neuseeland kolonialisiert. Außerdem gibt es die Kiwis, die flugunfähigen Vögel und Wahrzeichen Neuseelands. Und dann noch die Possums. Possums, das sind Beuteltiere, die durch die Engländer von Australien erst auf Neuseeland eingeschleppt wurden wegen ihrer Felle. Ja, und jede Fraktion hat so ihre eigene Art, Punkte zu gewinnen. Aber im Wesentlichen geht es darum, Kontrolle auch über Gebiete zu erlangen. Und dafür haben wir eine vereinfachte Landkarte von Neuseeland vor uns liegen, aufgeteilt in zahlreiche Gebiete der Nordinsel. Es gibt ja noch eine Südinsel, aber wir sind hier bei dem Spiel auf der Nordinsel.
Und wie läuft das Spiel konkret ab?
Naja, jede Fraktion, ob Kiwi, Maori, Possum oder Engländer, hat ein eigenes Set aus Karten. Ich mische diese Karten und nehme einen Teil davon auf die Hand. Ich habe also nur eine begrenzte Auswahl von Karten auf der Hand. Es sind genau genommen immer drei und von den dreien wähle ich zwei aus. Und die eine Karte bestimmt, was ich machen kann. Als Beispiel zum Beispiel, die Possums vermehren sich und gehen ins nächste Gebiet. Als Beispiel. Und die zweite Karte bestimmt dann, wann ich etwas mache. Wann bin ich dran mit meiner Aktion? Dafür hat jede Karte auch eine Zahl. Es geht von 1 bis 4. Und da wird immer geschaut, da gibt es eine Reihenfolge. Wer kommt denn zuerst dran? Die 1 kommt vor der 2, dann die 3, dann die 4. Haben wir gleiche Zahlen übrigens. Dann gibt es noch eine Leiste, wo man guckt, wer ist denn jetzt vor dem anderen dran, wenn die Zahlen gleich sind. Ja, so wird eben die Reihenfolge bestimmt. Bin ich jetzt konkret dran? Dann führe ich die Aktion meiner Karte aus, die ich als Aktionskarte gewählt habe. Und das ist eigentlich das gesamte Spielprinzip. Ne? Diese beiden Zahlen spielen, eine bestimmt, was ich mache, die andere, wann ich mache. Und interessant wird, weil wir halt völlig gegenläufige Interessen haben. Mhm. Ja, die Possums wollen sich immer weiter ausbreiten. Das wollen die Kiwis ganz bestimmt nicht. Ja, die Engländer, die wollen Bäume fällen. Das ist schlecht für die Kiwis. Später wollen die Engländer dann aber die Possums erlegen und sammeln so ihre Punkte. Und die Kiwis versuchen aber, ihre Bäume zu schützen. Das sind dann die Kauri-Bäume, unter denen sie leben. Und die wollen sie eben erhalten. Und dann guckt man eben, wer macht was, wo, an welcher Stelle und wo setzt man sich durch. Und wie gesagt, teilweise geht es eben auch um die Frage, wer hat denn in einem Gebiet die Mehrheit.
Wie ist denn deine Meinung zu Kauri?
Das Spiel ist von Material und der Optik her wunderschön. Also wir haben da eine ganz wunderbar gestaltete, komplette Landkarte von Neuseelands Nordinsel, sehr detailliert. Viele Holzfiguren haben wir, diese wunderbaren Kauri-Holzbäume. Spannend wird Kauri, aber vor allem durch die Asymmetrie der einzelnen Fraktionen. Ja, weil jede Fraktion sich eben anders spielt, weil wir andere Siegbedingungen auch haben. Und so ein Ansatz ist zwar nicht neu, aber hier passt er einfach sehr, sehr gut und funktioniert ganz hervorragend auch in diesem Setting. Was mir auch besonders gefällt, ist die Art, wie hier dieses historische Thema der Kolonisation aufgegriffen wird. Das ist nicht mit erhobenen Zeigefinger oder mit Schuldzuweisung, sondern es wird interessant gespielt, weil zum Beispiel die Maori auch die Kiwis jagen. Also die wollen sich ja ernähren, die jagen dann auch die Possums. Auch mit dieser Wendung, dass der Engländer irgendwann erkennt, dass sie was falsch gemacht haben, indem sie diese Possums eingeschleppt haben und versuchen dann eben die Natur zu schützen und diese Possums wieder einzufangen. Kennt man ja auch aus anderen Ländern, die Kaninchen in Australien und sonstige Beispiele, wo es eben schiefgelaufen ist. Beim Spiel Kauri lerne ich spielerisch etwas über die Geschichte, Kultur und Geografie Neuseelands. Und das ist auch noch unterhaltsam. Mhm. Und da muss ich sagen, Hut ab, das habe ich so noch nicht gesehen. Und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass das Spiel auf die Empfehlungsliste für das Kennerspiel des Jahres 2025, also dieses Jahr, gesetzt wurde. Hat am Ende nicht gewonnen, aber es wurde empfohlen. Und damit ist ja auch ausgesagt, dass es sich eher an Menschen richtet, die häufiger mal spielen und mit der Auswahl von Karten und strategischen und taktischen Herausforderungen dann auch zurechtkommen. Es ist schon, da muss man schon wissen, was man tut.
Das Spiel Kauri ist bei Koala Spiele erschienen. Es ist für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahren gedacht. Die Besiedlung Neuseelands dauert so knapp eine Dreiviertelstunde tatsächlich nur und kostet um die 50 Euro. Das ist echt günstig für Neuseelands Besiedlung, kann man nicht anders sagen. So, wir haben Ihnen jetzt wieder 7 neue Gesellschaftsspiele bzw. Erweiterungen vorgestellt. Weit mehr als 1000 neue Spiele werden Ende Oktober in Essen vorgestellt, auf der größten Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele, der Spiel. Die findet in diesem Jahr vom 23. bis 26. Oktober wie immer in den Messehallen in Essen statt. Aber es wird sich einiges ändern, Horst. Was denn?
Naja, es gibt keine Dauerkarten mehr. Man muss sich jetzt für jeden Tag eine eigene Karte kaufen, weil man eben die Erfahrung gemacht hat im letzten Jahr, da kommen Leute dann nicht auf die Messe und man hat ja die Besucherzahl eingeschränkt auf 50.000 pro Tag und das gilt jetzt auch wieder. Die Hälfte der Karten sind inzwischen schon weg, also man sollte gucken, wenn man dahin will, sich Karten zu besorgen. Man hat eine weitere Halle dazugenommen, damit mehr Platz ist, das ist schön und ganz interessant, man hat den Educators Day. das war eine getrennte Veranstaltung, reingenommen in die Messe, um noch mehr Leute damit zu erreichen. Da geht es darum, wie man Spiele pädagogisch einsetzen kann, zum Beispiel in der Schule.
Warum lohnt sich denn ein Besuch der Spiele auf jeden Fall?
Naja, zum einen der Educators Day finde ich total interessant zu sagen, wie nutzt man Spiele pädagogisch für eigene oder auch für andere Kinder im Unterricht und vor allem, weil man alle Spiele eben direkt ausprobieren kann. Und das ist ja das Wichtigste. Ich will ja nicht die Katze im Sack kaufen, irgendein Spiel, das ich im Regal sehe und ich weiß, ist das gut. Ich kann das ausprobieren, kann es spielen, habe einen schönen Tag mit meiner Familie, sehr kindgerecht alles gemacht. Und das lohnt sich einfach, ist immer ein Highlight, auch in unserer Familie, jedes Jahr neu.
Also vom 23. bis 26. Oktober findet in den Messehallen in Essen die Spiel 2025 statt. Alle Infos zur Messe gibt es auch auf erfplus.de. Und das war's auch schon wieder hier bei Das Gespräch auf ERF Plus. Etliche Gesellschaftsspiele haben wir Ihnen vorgestellt, die allermeisten davon zum Thema Natur.
Ja, mit neuen Gesellschaftsspielen melden wir uns dann im November wieder. Dann werden wir auch Neuheiten von der Spielemesse in Essen am Start haben. Und wie schon erwähnt, mehr zu neuen Gesellschaftsspielen finden Sie auch auf meinem Spieleblog. Den Link dahin gibt's auf erfplus.de.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen einen schönen und gesegneten Herbst.
Und genießen Sie die Gemeinschaft mit netten Menschen bei einem guten Gesellschaftsspiel zum Thema Natur.
Tschüss, sagen Katja Völkel
und Horst Gretschi.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.